Okay, ja, wir sind Stefan und Stefan. Hallo, ja, bedanke mich, dass ihr hier alle so zahlreich, ich würde mal grob 400, 500 Leute schätzen, erschienen seid. Okay, ja, wir beide sind von der Blinken Area. Das ist so eine Gruppe. Wir haben uns auf dem Camp eigentlich sozusagen gegründet, weil wir halt alle Interessen an blinkenden Projekten haben. Da sind noch einige Leute mehr dabei, also nicht nur wir beide. Ich glaube, mittlerweile sind wir irgendwie so 10.
Ungefähr, ja.
Ja, und wir würden gerne heute ein paar Projekte vorstellen, was dazu sagen. Wir haben auch ein bisschen was mitgebracht, wie ihr seht. Ja, Software werden wir euch zeigen, die Netzwerkprotokolle, die Dateiformate, die es so gibt, wie man die benutzt. Wir werden auch live hier ein bisschen was vorführen von den Sachen, wie man auch vielleicht so ein bisschen Konfiguration davon und so. Ja, und Zukunftsprojekte von uns, mal sehen, wie wir das zeitlich schaffen. Genau. So, dann fangen wir einfach mal an.
Wie geht denn das?
So. Ja, genau, Vorgeschichte. Wer von euch kennt Blinkenlights oder Arcade oder diese Projekte alle nicht? Also sind ein paar dabei.
Nee.
Gut, denn. Du kennst sie nicht?
Nein,
du hast gefragt, wer
sie nicht kennt.
Ja, also kennst du sie nicht?
Doch.
Wem sind diese Projekte unbekannt?
Ja, das ist eine bessere Frage. Sind diese Projekte jemandem unbekannt?
Wer gibt es zu?
Keiner.
Okay. Okay, ich, ganz kurz. Also wie gesagt, 2001 wurde der Chaos Computer Club 20 Jahre alt. Und dazu gab es eine Geburtstagsfeier. Und die fand auf dem Alex statt, beziehungsweise besser gesagt in dem Berliner Kongresszentrum neben dem Alex, beziehungsweise auch neben dem Haus des Lehrers. Und das, die Geschichte ist folgende. Das wurde da gefeiert, da war auch eine Ausstellung drin und so weiter. Und irgendwie sind halt Leute rausgegangen, haben das Haus des Lehrers gesehen und jemand meinte, man müsste da irgendwie Tetris oder ähnliches drauf spielen können. So war dann halt die Idee geboren und es haben sich dann halt ein paar Leute vom CTC zusammengetan und haben dann ein bisschen entwickelt und probiert und ja, irgendwann blinkte dann dieses Haus. Die haben halt Baustrahler hinter die Fenster gestellt. Und die Scheiben angepinselt mit ja, normaler weißer Wandfarbe, bisschen verdünnt, weil das zu dem Zeitpunkt war es noch so, es hieß, das Haus soll gesprengt werden, also soll halt abgerissen werden und gut. Im Moment ist es ja im Umbau, also es wurde sich dann doch umentschieden. Vielleicht hat man ja durch Blinkenlights gemerkt, dass das Objekt doch ganz toll ist. Ja, jedenfalls ist es halt saniert worden, beziehungsweise ist noch in der Sanierung. Im April, glaube ich, jetzt diesen Monat soll es, glaube ich, eröffnet werden, soweit ich das weiß. Ja, wie gesagt, es waren 144 Pixel, man konnte da auf Pong spielen mit dem Telefon und so, Love Letters, aber das ist eigentlich soweit eigentlich alles bekannt. Und die Toten Hosen, die haben da ja ihr Video drin gedreht, ja. Irgendwie ist unsere Präsentation scheiße.
Das ist ein Bug in OpenOffice.
Ja, es ist OpenOffice auf jeden Fall. Das ist ein Bug.
Ja.
Unbedingt.
Muss ich die anderen schulden.
Ja.
Wer hat die Software ausgesucht?
Weiß ich jetzt gar nicht.
Wir haben wir denn drei
Folien? Wir sind nur drei Seiten.
Ah, ich weiß, ich habe das falsche geklickt.
Ah, das ist. Okay. Ich dachte schon, es wäre meine Schuld gewesen.
Ich bin schuld.
Nimm nur 9, ja, nur 9.
Okay. Genau. Wir hatten gerade 0,1.
Ja, okay. Könnte ja jetzt besser sein.
Verpeilungsfaktor, ihr kennt das doch alle.
Ja, ja.
Ich dachte, ich habe das jetzt
geschissen. Wir hätten aus dem Netz neu gesaugt. Wir haben sie ja im Netz noch. Jetzt seht ihr, es ist ein Bild dazugekommen auf der letzten Seite. Ja? Das ist der Versionssprung von 0,1 auf 0,9.
Also ich muss sagen, ich habe vor 3 Tagen angefangen mit OpenOffice. Immer finde ich schon mal den Knopf.
Ja. Ende.
Nix Ende hier.
Ey, bei dir ist wohl auch schwarz-weiß da, deswegen ist
die Idee. Ja, es sieht doch besser aus.
Ja. Okay.
Sollen wir weiter?
Ja, okay, man fällt da bei der Vorgeschichte. Also, Blinking Lights, ja, Wahrheit ist abgeschlossen. Ach, hallo Hundi. Ja. Keine Kabel durchbeißen, bitte.
Die LEDs.
Ich hab noch kaputte. Die schmecken noch.
Ja, auf jeden Fall war die nächste Installation war dieses Buschfeuer. Das war zu so einem Musikfestival, war das sozusagen so begleitende Lichtinstallation zur Musik. Das war nur an einem Tag. Dann kam Arcade. Haben sicherlich auch einige mitbekommen, 520 Pixel, Graustufen. Und dann jetzt zum Kongress im letzten Jahr hatten wir ja Blinking Lights Reloaded aufgebaut. Auch mit Graustufen und Arcade-Hardware und diesmal die Fenster nicht angemalt, sondern Dampfplan davor gehangen und so. So, das zur Vorgeschichte. Ich werde jetzt anfangen, langsam zu erklären, wie wir das mit den 144 Pixeln gelöst haben, dass man das auch selbst privat nachbauen kann und auch bezahlen kann. Wie sicherlich einige wissen, war ja die erste Installation mit diesen ISA-Karten, mit die 48 Ausgängen, die sind natürlich ziemlich teuer und die kann sich nicht wirklich jeder leisten und man bekommt die auch ganz schlecht. Ich habe sie auch nur einmal irgendwie bei eBay gesehen, so eine Karten, die werden eigentlich eher so sind eigentlich eher so als Messkarten und sowas irgendwie, glaube ich, wird das eher benutzt. Der Hund ist super, ja. Dann war ja bei der zweiten Installation haben wir diese MCUs benutzt, also Matrix Control Units. Die waren mit Ethernet verbunden, auf jeder Etage stand ein so ein Kasten und der hat dann sozusagen die jeweilige Etage beleuchtet. Es gibt bestimmt auch noch andere, weitere Lösungen. Auf jeden Fall, die sind jedenfalls doch relativ kostenintensiv und zu Hause nicht wirklich nachmachbar. Und ja, ich werde jetzt die Lösung mit Schieberegistern erklären. Wir benutzen halt die parallele Schnittstelle. Die hat 25 Pins. Also man merkt halt schon auch, dass man nicht alle 144 Kabel jetzt von den Lampen irgendwie an die parallele Schnittstelle ranpacken kann. Und ja, jetzt wie bei dem Projekt jetzt halt, sind erstmal nur für jede Lampe zwei Zustände, die wir jetzt erstmal beschreiben. Später bei den weiteren Projekten sind es ja dann mit Graustufen, da sind es noch ein paar mehr. Aber erstmal nur mit zwei Zuständen, an oder aus. Das ist nicht ganz so kompliziert. Wir haben dazu Schieberegister benutzt. Ja, so ein Register sieht halt so aus, so ein kleiner Baustein. Und es ist so, diese Pins haben halt unterschiedliche Funktionen. Ein paar davon sind Ausgänge, dann haben wir einen Takteingang, wo man halt sozusagen halt eben so einen Takt anlegt. Und der ist dafür verantwortlich, dass die Bit-Kombination, die man am Eingang anlegt, dass die durchrutscht. Im Prinzip deswegen heißt es auch Schieberegister. Ich habe da mal ein Beispiel gemacht. Man muss sich jetzt mal vorstellen, das ist jetzt ganz simpel runtergebrochen, das ist jetzt sozusagen das Schieberegister. Wir haben jetzt einfach mal so Lämpchen rangehangen direkt in die Ausgänge, was natürlich nicht funktioniert praktisch, ist klar, aber nur um das zu verdeutlichen. Hier ist unser Takteingang und an den Dateneingang legen wir eine Bit-Kombination an und da sieht man jetzt, wenn ein Takt draufkommt, dann rutscht immer ein Bit von dieser Bit-Kombination in das Register rein und wenn es halt eine 1 ist, dann leuchtet die Lampe im Prinzip, also nicht im Prinzip, sondern dann wird dieser Eingang auf 1 geschalten und die Lampe in dem Beispiel hier leuchtet. Beim zweiten Takt sehen wir, ist das hier die 0, die reingeschoben wird, dann leuchtet es nicht, man sieht ja hier die Zahlen und so weiter. Also immer bei jedem Takt wird halt ein Bit hier reingeschoben und am Ende sind halt hier alle 8 Bit drin und je nachdem, was ich hier angelegt habe, leuchten diese Lampen. So wie ich das erklärt habe, funktioniert es, aber es ist so schnell, dass man es halt mit dem Auge nicht wahrnimmt, dass die da reingeschoben werden. Also man denkt, die gehen alle mit einmal an, weil das Auge einfach zu träge ist. Das ist so angeordnet, diese 8-Bit-Schieberegister, die kann man kaskadieren, also hintereinander schalten. Also hier gibt es jeweils einen Ausgang, da rutschen die dann sozusagen, wenn ich da immer weiter reinschiebe, rutschen die hinten raus und ich schiebe es ins nächste rein. Und bei unserer Hardware hier sind halt zwei kaskadiert und das sind jeweils zwei Spalten. Also immer zwei Spalten sind miteinander verbunden. Und wenn man es jetzt ganz langsam schaffen würde, das reinzuschieben, dann würde man halt sehen, wie wird es so reinrutschen, dann würde es unten in die Ecke gehen unten und wieder hoch. Und das passiert halt bei, bei allen neuen, also wir haben ja immer 2x9 Schieberegister. Ja, die Projekte im Einzelnen. Little Lights ist halt dieses Haus, das ist ein Modell, 1:42 vom Haus des Lehrers. Das ist jetzt, ja, ich weiß, du hüstelst, aber es ist wirklich Zufall, weil ich habe einfach gesagt, so ungefähr würde ich es gerne bauen und habe gesagt, es muss ungefähr so hoch sein. Ich habe einen 12-Stück genommen und habe geguckt, so hoch, alles klar. Ja, und am Ende, irgendwann war es halt fertig, habe ich es mal gemessen und dann habe ich im Internet mal eine Seite gefunden, wo drauf steht, wie groß das Haus des Lehrers ist. Dann habe ich es mal runtergerechnet, das ist irgendwie 1:42 irgendwas. Das war wirklich purer Zufall. Also, das war nicht beabsichtigt. Ja, das funktioniert halt folgendermaßen. Ich habe den Teil einen Namen gegeben. Es ist Denise, Agnes, Paula und Gary. Wer ein Amiga hat oder hatte, kennt die Namen vielleicht, so hießen die Custom Chips vom Amiga 500. Ja, Gary ist halt ein ganz normaler PC. Paula ist diese Steuerplatine, die ist selbst entwickelt, oder ja, doch selbst gemacht halt, das Layout und dann geätzt halt. Dann eine Verstärkerplatine, die haben wir auch selbst gemacht. Und Nies ist halt sozusagen der Kasten, der grobe Holzkasten einfach. Nochmal zurück. Der in dem Rechner hier sozusagen sind sozusagen diese Blinkenlights-Filme, ganz normal als BML abgespeichert. Zu den Dateiformaten kommen wir noch, die erklären wir noch ganz genau. Die sind halt. Was ist los? Achso. Das Arcade Mini ist im Moment interessanter als ein Dachboard. Ja. Sollte uns zu denken geben.
Wir werden die gucken lieber Microsoft zu als uns.
Ja.
Raus!
Ist aber gleichzeitig.
Wir gucken Microsoft auf eure Hardware zu, glaube ich, wird's lustig.
Okay.
Das Lustige ist, dass der Mann auch so dick ist.
Ja, das ist
der Hammer.
Ja,
ist
auch
so Hammer. Es ist der fünfte
Ende. Links wird er sehr stark, rechtsendig. Eigentlich ist das lustig.
Der rechte Signal ist lustiger. Okay, jetzt ist es vorbei.
Okay. Ja, aber dann läuft es ja noch weiter.
Links rollt sich der dicke Mann noch.
Können wir weitermachen?
Ja, wir machen okay. Ich okay. Version mit dem Movie
vielen, vielen Dank. Ja, also diese, müssen wir erstmal vorstellen, das ist der Rechner und da ist halt eine Software oben, die diese Filme, die im Prinzip auch auf dem Haus des Lehrers gelaufen sind und so, einfach so, wie soll ich sagen, ummodelt, dass sie auf der parallelen Schnittstelle ausgegeben werden. An neuen Pins. Und die werden halt so durchgeschoben, wie ich das halt erklärt habe, immer zwei von diesen Schieberegistern, 8-Bit Schieberegistern kaskadiert an den neuen Pins und es wird halt rausgeschoben und dann wird es halt sozusagen dargestellt. Da muss halt noch ein Stück dazwischen, weil also im Prinzip das wird halt in diese Steuerplatine reingeschoben, da sind diese Schieberegister drauf und da man ja diese Lampen nicht einfach an die Schieberegister ranhängen kann, ist halt noch eine normale Verstärkerschaltung, da sind MOSFETs oben und die verstärken halt das Signal so weit, dass man da halt eine Glühlampe ranhängen kann. Ja. Das ist im Prinzip die Platine mit den Schieberegistern oben. Hier im Prinzip kommen die Daten kommen halt 9-mal an, hier an diesen Pins und immer an diesen Hoppeln hier, da sind die Kabel dran. Wenn er da irgendwann beim Rausgehen oder so mal reinguckt in die Scheiben, sieht er da hinten auf dem Kabel rum. Also im Prinzip sind das hier 144 von diesen Anschlussstellen und da ist im Prinzip immer jeweils eine Lampe dran. Ein Kabel dran, was auf die Verstärkerplatinen geht und da ist die Lampe dran. So. Das ist im Prinzip jetzt hier das Prinzipbild von der Verstärkerschaltung. Ganz, ganz simpel. So. Ja, das ist halt der PC, der eingebaut ist. Den haben wir untertaktet, damit er nicht so warm wird und wir brauchen auch nicht mehr.
Untertaktet?
Ja, untertaktet. Genau. Es ist so ein 500er oder 550er und der läuft auf 400 und ist halt wirklich schön kühl. Wir brauchen, selbst 400 sind noch viel zu viel.
Wie tief kann man den tanken?
Keine Ahnung. Ist er erfriert?
Man braucht eine Heizung. Das ist mal probieren, wann man den Hinweis langsam wird.
Ja.
Also mit Graustufen brauchst du mindestens 100 MHz.
Ja, dann wird es schon ein bisschen komplizierter dann, ja.
Dann kannst du ein Zeichen pro Sekunde tippen.
So, weitere Projekte werden halt blinken LEDs. Das ist im Prinzip ganz genau dasselbe. Also es ist dasselbe Prinzip mit diesen Schieberegistern. Blinken LEDs würde ich auch sagen, das waren glaube ich so die ersten, die dieses Schieberegisterprinzip so benutzt haben. Ja, da sind halt die Leuchtdioden direkt an die Schieberegister angelötet, sind halt in dem Fall meist Low-Current-LEDs, weil man die direkt an die Register reinhängen kann. Hier sieht man das schön, hier sind halt die ganzen Register auf einer Platine und die, hier sind noch Verstärker-ICs mit oben, weil es blaue LEDs sind, das geht auch nicht ohne. Aber hier bei diesen kleineren Sachen, da sind meistens hier die Register direkt auf der Platine und die LEDs werden dann so gesteuert. Ja, gibt es halt einige, ganz viele Abarten davon, halt hier das Blinken Blue heißt es, oder irgendjemand hat sich einen 5 Zoll Laufwerkschaft eingebaut. Ihr findet im Netz dazu schon ganz viel. Es gibt auch diese Platinen hier in diesem Jahr, ICDs Forum. Da gibt es auch mal das aktuellste Platinen-Layout. Mittlerweile ist es, glaube ich, ausgereift. Es hat irgendwie, glaube ich, vor einem Jahr, anderthalb Jahren hat es angefangen. Da hat irgendwann mal jemand sein Layout reingestellt und da haben wir es immer weiter verbessert und verbessert und verbessert. Und jetzt ist es bei Version, keine Ahnung, 10 Punkt irgendwas oder so, weiß ich nicht. Und das ist mittlerweile echt richtig gut, alles auf einer Platine, das kann man halt nehmen, kann damit zu seinem Leiterplattendealer seiner Wahl gehen und sich die ätzen lassen oder sich die selber ätzen, die Platine, und einfach bestücken und los geht's. Das ist eigentlich ganz toll. Xmas Lights hatten wir auch auf dem Camp mit dabei, das ist auch so ein Projekt von der Blinken Area vom Kai. Das ist eine Weihnachtsbaumkette, die zu 144 Pixeln verdammt wurde und halt auch genauso leuchtet. Sie wird aber über die serielle Schnittstelle angesteuert, nicht parallel. Ist alles ein bisschen anders, aber funktioniert ähnlich. Und das
ist ein kleines bisschen langsamer, also bei den
Aber ich, mit, also mir ist es also mit dem Auge sozusagen.
Ja,
also
es ist ja erst verständnismäßig, als wir viele zusammengeschaltet haben.
Ja, stimmt. Wir haben mal alle Projekte miteinander, also über UDP gespeist, parallel. Dann hat man gemerkt, dass es irgendwie ein bisschen, aber. Ja,
wenn es schnell blinkt, hängt es immer so ein ganz bisschen hinterher.
Ja, aber nur wenn es so
hektisch ist. Wenn man die Baudrate dann irgendwie von 9,6 auf 115.200 hochbohren würde,
ja,
wäre das auch weg.
Genau. Blinken Mini.
Ja, jetzt frag ich weiter. Als ich mit der Sphera dann gesagt habe, wir bauen das Blinken Mini nach, das war ungefähr zeitgleich mit den blinkenden LEDs, also auch ziemlich am Anfang. Da haben wir uns halt gesagt, ja, hier blinken halt, sie hatten an aus, das reicht uns nicht. Wenn wir es schon an den Computer hängen, der kann auch mehr. Leuchtdioden kann man auch schön dimmen, indem man die ganze Zeit an- und ausschaltet. Und haben uns überlegt, wie machen wir Graustufen. Und da sind uns zuerst zwei Ideen gekommen. Also der normale Zeitgeber im PC in einem Standard Linux hat eine Auflösung von 10 Millisekunden, das haut vorne und hinten nicht hin, das flimmert total. Und da haben wir gedacht, ja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen Realtime Linux oder wir erfinden irgendwas Tolles. Und weil Realtime Linux ja eigentlich überhaupt keiner hat, und ich hatte auch keinen Plan davon, habe ich immer noch nicht, haben wir gesagt, okay, dann bauen wir uns halt einen Taktgenerator selber. Und das ist ganz einfach, man nimmt einen so einen Chip hier, das ist ein ganz normales CMOS-Chip. Wir haben gestern beim Einbau der Graustufen in Little Lights gesehen, man nimmt besser einen HCMOS-Chip und sollte vielleicht noch Schmidt-Trigger-Eingänge haben. Schaltet da ein paar Widerstände und Kondensatoren dran und dann macht dieses hier so ein schönes Rechtecksignal mit 2 kHz. Immer schön hoch, runter, 2000 Mal pro Sekunde. Das verstärkt man ein bisschen, weil irgendwie komischerweise dieser Eckpin vom Parallelport, wo das dran angeschlossen wird, ein bisschen Strom braucht, wenn man den Interrupt einschaltet. Und dann kommen pro Sekunde 2000 Mal IRQ7. Und den kann man mit einem Linux-Kernel-Modul wunderbar abfangen und dann halt 2000 Mal pro Sekunde über diese Schieberegister-Taktik, über den Parallelport, genau wie eben erklärt, aber halt 2000 Mal pro Sekunde das Bild rausschieben.
Aber die generiert mit der Platine das Signal, um es dann wieder in den Kanal reinzuhauen und dann das
über den Parallelport wieder zurückzuhauen. Dieses Chip hier oben macht nur diesen 2 kHz-Takt. Also das heißt.
Ja, aber ich sehe, ihr lötet das auf das Board, was es in den Rechner schiebt und dann sagt der Rechner, ach, hau
Nee, du willst auf Bord löten.
Nein, nein, das ist einfach eine Platine, die schließt doch einen Parallelport an. Ja, der Parallelport kriegt einen Takt.
Ja.
Macht dann IAQs, also Hardware-Interrupts. Dann kommt man in das Kernmodul an eine bestimmte Stelle. Und da ist dann der Code drin, der die Daten aus dem RAM vom Rechner nimmt und über die Schieberegister-Dings rausschiebt. Dass das zufällig der gleiche Parallelport ist, ist Zufall eigentlich. Also man hätte auch zwei Parallelports nehmen können oder irgendeine andere Methode, den Takt da reinzukriegen.
Ja. Ja. Nur so den Takt reinzukriegen, dass der Rechner genau den Takt.
Genau.
Kannst du den Takt auch mit der Soundkarte generieren, haben wir gestern
erdacht. Ja, müsste auch gehen. Also der Takt ist wirklich nur dafür da, dass man 2000 Mal pro Sekunde immer genau nach einer halben Millisekunde an die eine Stelle im Kernmodul kommt.
Er sagt, der 2,6er kann man das auch, glaube
ich. Ja, wenn du die Herzkonstante hochsetzt auf 2000. Im 2,4er Kernel ist die auf 1500 beschränkt. Ja, als wir das gemacht haben, gab es keinen 2,6er Kernel. Tut mir leid.
Entschuldigung.
Aber wir können das gerne mal ausdiskutieren, dann können wir den Taktgenerator noch einsparen.
Ja, das ist ja cool, das ist noch einfacher.
Ja. Ja, funktioniert ja eh noch nicht. Genau. Auf alle Fälle haben wir dann 2000 Bilder pro Sekunde, die werden beim Blinken-Mini mit Transistor-Arrays verstärkt, also keine FET, sondern ganz normale Transistoren, ist aber im Prinzip das gleiche und ein paar LEDs dran und dann blinkt es auch schon mit Graustufen. Eigentlich ganz einfach.
Ja. Nee, das ist wieder, im Prinzip wieder dasselbe. Also diese zwei Schieberegister, kaskadiert und immer zwei Spalten. Nur halt im Prinzip, hier bei dem jetzt wird das Bild halt immer neu aufgebaut, nur wenn halt ein neues Bild kommt sozusagen. Und da wird es halt mit 2 kHz aufgebaut. Aber halt dein Auge nimmt den Unterschied nicht wirklich wahr.
Also es sind 18 Steps. Das heißt, wenn man Graustufe 0 ausgibt, dann werden 18 Bilder mit Leuchtdiode aus ausgegeben. Wenn man Graustufe 255 ausgibt, dann sind halt alle 18 Bilder an. Und wenn man Graustufe 127, dann ist so ungefähr die Hälfte an. Und wenn man das dann ungefähr ausrechnet, ungefähr 2 kHz, ungefähr 20 Bilder für ein wirkliches Graustufenbild, dann hat man 100 Hz Bildwiederholfrequenz. Also es flimmert noch nicht.
Ja. So, jetzt zu den Dateiformaten. Gesundheit. BLM ist Blinking Lights Movie. Das war das erste Blinking Lights Dateiformat, was es halt gab. Es wurde bei der Blinking Lights Installation, bei der ersten benutzt. Das sieht halt so aus, es ist halt eine ganz normale ASCII-Datei, die hat so einen Header hier oben, der so mit den Rauten gekennzeichnet ist. Und danach kommen immer solche Frame-Blöcke. Ich habe die jetzt hier nebeneinander, die sind aber immer untereinander. Ja, der Header ist klar, das erklärt sich im Prinzip halt. Hier ist halt das Format erklärt, wie der Film heißt, noch eine zusätzliche Beschreibung, womit es gemacht ist, wer es gemacht hat, Höhe, Breite, ob es wiederholt werden soll.
Wird aber ignoriert.
Das wird ignoriert?
Ja, die Dimension nimmt er sich hier oben raus.
Achso, du meinst, es ist hier breiter Höhe.
Es gibt auch Blinking Lights Movies, die haben nur diese erste Zeile, das funktioniert auch.
Mhm. Ja, und dann die Dauer in Millisekunden hier unten. Aber wenn die nicht stimmt, das macht irgendwie auch nichts. Ich glaube, da war mal anderes angedacht mit dem Format irgendwie, dass man damit mehr machen kann. Aber das wurde ja dann erweitert und ist dann hinfällig geworden alles. Ja, und zu diesen Blöcken ist halt so, im Prinzip halt eine 0 ist eine ausgeschaltete Lampe, eine 1 eine eingeschaltete Lampe. Und die Zahl hinter dem Add ist die Dauer in Millisekunden, wie lange dieses Bild angezeigt wird. Ja, ist im Prinzip soweit eigentlich verständlich. Nicht weiter kompliziert.
Oder hat es einer nicht verstanden?
Also die, wie gesagt, und diese Filme oder diese BLMs, die kann man halt, also man kann die auch ganz normal mit Hand erstellen, ganz normal mit dem Editor, oder man benutzt halt Tools, man kann sie also irgendwie mit Skripten sich machen oder halt dieses Blinken Paint benutzen.
Ja, Blinken Mini hatte Graustufen, BLM ging nicht mehr, dann haben wir ganz einfach gesagt, wir nehmen im Prinzip das gleiche Format, schreiben da oben nicht Blinken Lights, sondern Blinken Mini Movie rein, der Rest bleibt gleich. Und diese Datenblöcke, da haben wir auch Add und diese Millisekundenzahl. Und dann muss man natürlich die einzelnen Pixel mit Leerzeichen trennen, weil man ja jetzt mehr als ein Zeichen pro Pixelwert braucht. Und die Standardnotation ist hier einfach 0x und dann den Hexwert. Und was man jetzt hier wahrscheinlich an diesem Format nicht erkennt, das wäre jetzt hier ein Herz, dieses Berlin-Herz, was es gab, aber in der Mitte abgedunkelt.
Ich glaube, das wird.
Aber ich meine, man kann sich wahrscheinlich denken, wie es gemeint ist. Und
ja. Haben wir nicht. War nicht irgendwo waren noch woanders bei euch?
Ist nicht da oben? Was im Header ist?
Ja, ja. Oder ist es das? Oder was? Ja, ich glaube, das ist hier oben. Das ist das Herz.
Das Herz, ja, ja. Genau. Aber das habe ich halt abgedunkelt.
Ja, damit man halt Graustufen hat.
Um die Graustufen zu testen.
Ja, weil das ist noch so ein. Das ist ja noch die erste Installation. Nur an oder aus. Ja, BML, Blinkless Markup Language, das ist die aktuelle Version, die benutzt wird. Im Prinzip die Weiterentwicklung von BLM. Das ist jetzt halt ordentliches XML, das Format. Hat auch wieder den Header mit diesen beschreibenden Sachen, die man da so reinschreiben kann. Und im Prinzip ist es genauso gleich, man hat seine Frames, die Dauer, wie lange das Frame angezeigt wird und sozusagen die Helligkeit. Das ist hier ein Hexwert. In dem Beispiel ist das, ja, sind das halt, kann man hier 16 Hexwerte angeben von 0 bis F. Und es sind aber auch 255 Zustände, 56 Zustände sind auch möglich, halt dann, wenn man zwei Hexzahlen benutzt. Ja, je nachdem, wie viele Graustufen man halt darstellen will oder darstellen kann. Hier in dem Fall wäre das jetzt so eine, so ein Balken, der sozusagen hell und, oh, jetzt male ich hier, na cool, der so hell und dunkler wird im Prinzip, ja. Im Prinzip 1 ist so, da ist die Lampe fast kaum an und F wäre halt eben ganz hell.
Hack ich mir, ja. So, dann gab es natürlich in Paris Arcade und das muss man auch unbedingt nachbauen, weil kann ja nicht sein, dass es ein großes Haus gibt, da gab mit 520 Pixeln und dann keine Hardware. Und da gibt es jetzt zwei Ansätze aus der Blinken Area. Zuerst mal Arcade Mini, da laufen hier vorne die zwei Versionen. Das ist eine Matrixverschaltung der LEDs, also nicht mehr für jede Lampe ein Draht zum Schieberegister, sondern da sind einfach von dem einen Anschluss alle Zeilen verbunden, immer so durch und alle Spalten. Und da ist das Prinzip, dass man dann einfach immer eine Zeile anschaltet, die LEDs, die an sind, dann die nächste und so weiter, ganz schnell, so dass man es nicht sieht. Und dann kann man halt alles anzeigen, was man möchte und braucht aber hier nicht 20 mal 26 Drähte, sondern nur 20 plus 26, halt 20 für die Zeilen und 26 für die Spalten. Das kann man bauen mit 520 LEDs, also eine LED pro Pixel, oder 1040 mit zwei LEDs. Dann hat man noch das originale Format der Arcade-Fenster. Die waren nämlich doppelt so hoch, wie sie breit waren. Es gibt 16 Rotstufen mit Pulsweitenmodulation, das heißt auch wieder schnell das An- und Ausschalten. Das ist im Prinzip das gleiche Prinzip wie beim Blinken Mini. Das nette Feature daran ist, das Ding ist Standalone, also hier ist nur ein Stromkabel dran. Es hat nämlich einen Mikrocontroller drin und wird gespeist über eine Compact Flash. Man kann es nicht nur Filme draufladen, sondern sogar programmieren. Man kann es nebenbei auch noch über USB an den Rechner anschließen, sofern ich irgendwann den Treiber mal fertig kriege. Oder zwei SNES-Pads anschließen und dann Pac-Man spielen. Und was noch viel besser ist, das gibt es teilweise als Bausatz. Also als wir das angefangen haben und ins Web gesetzt haben, haben wir gesagt, oh, will ich haben, kann ich das nachbauen? Ja, und man kann es eben nicht so einfach nachbauen, weil da ist ein super kleiner Prozessor drin, das sehen wir gleich noch. Und deshalb kann man also, wenn man möchte, so quasi zum Selbstkostenpreis bei uns eine Platine haben.
Mit dem Prozessor?
Mit dem Prozessor fertig, alles drauf. Und getestet. Muss nur noch LEDs löten. Das sind ja nicht so viele, 1040 so.
Oder 512.
Ja.
20.
Und weil halt das Arbeiten der LEDs, das Löten der LEDs so viel Arbeit ist, hat sich der Kai aus der Blinken Area gedacht, ach, ich mach das anders. Ich nehme einfach eine Zeile, eine Spalte von 20 LEDs übereinander, setze die auf die Achse eines Motors und lasse die im Kreis drehen. Das ist dieses Propeller-Clock-Prinzip, falls jemand Propeller-Clock kennt. 20 LEDs rotieren also mit 3000 Umdrehungen pro Minute um die eigene Achse in so einem Glas. Und die werden halt schnell an- und ausgeschaltet und dann sieht man auch hier den Alfred Hitchcock oder das CCC-Logo.
Nein, das ist nur eine Wand.
Das ist, also ist eine Spalte, die sich ganz schnell runddreht.
Ist halt nicht so hell, aber...
Ja, also es muss dafür schon sehr dunkel sein, aber wenn es dunkel ist, dann sieht es echt ziemlich cool aus.
Ja, so groß.
Und weil es sich halt runddreht, wäre es blöd, wenn das nur 26 Pixel hätte. Deshalb hat er direkt mal 512 eingebaut für eine Umdrehung. Also 512 mal 20 Pixel. Und er hat seine Filme direkt im Flash vom Mikrocontroller. Und eine IR-Verbindung zum PC. Also genau auf der Achse vom Motor ist ein IR-Empfänger. Oben in diesem Glas hängt eine IR-Diode. Und das geht dann über serielle Verbindung, kann man dann auch noch Daten vom PC einspielen. So, da der Kai nicht hier ist, kann ich dazu oder können wir dazu nichts weiter erzählen, weil wir es nicht so genau kennen. Dazu anstelle davon erzähle ich jetzt hier was zur Arcade Mini. Also, so sieht diese Platine aus. Die zwei Hauptkomponenten ist so ein PIC Microcontroller. Der hat 56 Portpins. Oder nee, ich glaube sogar 63. 56 sind benutzt. Und ein USB-Chip. Dann haben wir hier noch so ein paar Verstärkungschips und hier auch Eingangsschaltung. Was kann man dann anschließen? Also man sollte vielleicht eine Spannungsversorgung, 6 bis 10 Volt Gleichstrom anschließen. Hier die LED-Matrix. Und wenn man das gemacht hat, blinkt schon. Denn es gibt ein eingebautes Video, ich kann das hier mal demonstrieren, wenn ich die Compact Flash rausnehme. Das Video ist halt fest im Prozessor drin. Ja, das ist eine spezielle Version. Die hat der Pixie-Autor für uns extra angefertigt. Ja, und wenn man die wieder rein...
Ja, nicht die, das gab es eigentlich auf jeder Installation Pixie-Videos, nicht?
Ja, auf der ersten, das hat doch sogar einen Preis gewonnen, oder?
Nee, Pixie hat keinen Preis gewonnen. Nee, ich fand das nur so toll.
Ach, deinen persönlichen Preis hat es gewonnen, okay.
Das Pixie-Männchen.
Ja.
Nee, ich fand Pixie einfach herausragend aus dem ganzen vielen Film und dann habe ich halt den Autor aufgeschrieben, aber halt nichts dagegen hat, dass wir das standardmäßig als Video auf Arcade Mini haben. Und er hat gesagt, kein Problem an sich. Und er hat uns noch halt eine 512 LED gemacht. Das gab es also nur für.
Das war das Lehrwasser.
Genau. Ja. Und hat uns das große noch gemacht. Gab es nur wirklich zu können.
Also, wenn man dann jetzt die Compact Flash reinschiebt, dann wird der auf der Compact Flash enthaltene Bytecode von diesem Prozessor hier interpretiert. Und dann läuft zum Beispiel Pac-Man. Ja. Welches man dann über zwei angeschlossene, also für Pac-Man nur ein angeschlossenes SNES-Pad auch spielen könnte. Es gibt hier oben auch 8 Knöpfe, darüber habe ich eben die Uhrzeit eingestellt. Die kann man dann auch abfragen, mit Hilfe von diesem Bytecode. Und wenn man gerade Lust hat, kann man es auch über USB noch an den PC anschließen und halt Stream vom PC anzeigen oder so, die Knöpfe in den PC einlesen. Aber da hängt es im Moment einfach am USB-Treiber.
Vielleicht musst du auch irgendwie können.
Ja, flashen kannst du auch. Also, Firmware-Update ist auch möglich. So, wie kriegt man jetzt die Filme in diesen Bytecode umgewandelt? Weil, wie gesagt, ein BLM auf der Compact Flash, ein FAT-System oder irgend sowas noch, X3 wäre vielleicht auch ganz schön, kann er nicht.
Der
Nein, kann er auch nicht. Er liest Rohsektoren. Und man braucht halt ein sogenanntes Arcade Mini Binary und das kann man wie folgt erstellen. Also man könnte ja ein Blink Lights Movie haben, vom Haus des Lehrers Version 1. Dann gibt es so ein Perl-Skript, BLM to Unbin. Und dann hat man Arcade Mini Binary, DD't das auf die Compact Flash und steckt die rein, dann läuft's. Wenn man ein Blink Mini Movie hat, nimmt man BMM to Unbin, geht genauso. Wenn man Blink Lights Markup Language hat, dann wäre es schön, wenn man so ein Skript hätte, was das auch direkt konvertiert. Ja... Also es gibt so viele Versionen von dieser Blinking Lights Markup Language, dass ich bis jetzt noch keinen Perl Parser dafür hinbekommen habe, der die Dinger ordentlich parst, und zwar alle. Und zwar deshalb ist im Moment die Methode nochmal, nimmt einfach Blinken Paint ab 3.14, lädt das BML, speichert das Blinken Mini Movie und dann kann man es konvertieren. Wie sind das mit den Malen hier?
Wenn man hier reinkommt, kann man hier halt malen.
Na ja, gut, dann denkt euch den Strich einfach weg. Und wenn man gerade Pac-Man schreiben will, oder Pong fehlt noch, Tetris, dann nimmt man diesen Arcade Mini Assembler. Da gibt es halt eine etwas beta-mäßige Doku zu. Man hat also in diesem Bytecode-Interpreter einen 128-Byte-Stack, 256 Prozessorregister.
Aber wo kommt das Arcade Mini Assembler denn her?
Wie kommt das denn her? Du lädst dir den Assembler aus dem Internet runter, lädst dir die Doku runter und gibst das ein.
Das ist der Assembler, den der Prozessor irgendwie kann.
Nein, das ist AGMini Assembler.
Das hat er sich ausgedacht.
Also das ist eine eigene Sprache, die hat also Befehle für Pixel zu setzen, rechteckige Bereiche zu kopieren und so einen Spaß. Tasten einlesen.
Ja, aber wie kommt die da auf den Prozessor?
Wie, die kommt nicht auf den Prozessor. Der Prozessor lädt sich einen Sektor dieser Compact Flash in seinen RAM und interpretiert den. Das ist eine ganz eigene Sprache. Also du könntest sagen, das ist Java for AGMini. Das ist ein eigener Bytecode-Interpreter. Den habe ich halt in den PIC implementiert. Den gibt es als Simulator. Ja, ich habe mir einfach ein VI geschnappt, C-Code eingegeben, kompiliert und dann war er da.
Das
ist überhaupt nicht kompliziert. Also ich finde es nicht sehr kompliziert. Ich kann es ja gerne gleich nochmal zeigen. Ist gut, genau. So, dann kommen wir mal zu den Netzwerkprotokollen, nachdem wir alle den AGMini Assembler verstanden haben. Und da gibt es auch drei Versionen, die fast genau zu den Projekten passen, wobei das dann, das, was hier nachkommt, nicht von uns erfunden wurde. Ich weiß gar nicht, welches Projekt die das gebaut haben. Aber fangen wir mit dem Einfachen an. Das ist das Blinkenlight-Protokoll, womit die erste Installation gelaufen ist. Da gibt es im Prinzip einfach die Regel, jedes Frame ist ein UDP-Paket und wenn ein UDP-Paket ankommt, wird es ausgegeben. So ein UDP-Paket fängt an mit einem Magic, Deadbeef in Hex, dann eine Frame-Number, die wird eigentlich immer ignoriert, manche Programme setzen sie, meistens einfach 0 drin. Dann die Breite, 0x12, also 18 Pixel, die Höhe 8 Pixel und dann kommen einfach die Pixel. Von links nach rechts und dann die Zeilen von oben nach unten. Und einfach, wenn 0 drin steht, ist der Pixel aus. Wenn irgendwas ungleich 0 drin steht, ist der Pixel an. Seit kurzem gibt es, ungefähr seit dem Camp ist das, gibt es die dynamische Erweiterung. Falls man irgendwo so einen Blinkenlight-Server hat und will das auf seinem Blinkensim abspielen, dann gibt's das auch, geht das auch mit BLP, mit dem alten Protokoll. Man schickt hier oben dieses etwas veränderte Magic und als Text Refresh, zum Beispiel alle 10 Sekunden, und dann schickt der Server halt so einen Stream zurück, an den Port, wo die Anfragen herkommen. Und wenn man nett ist und den Blinkensim zuklickt, dann könnte man so eine Endemitteilung schicken, wo unten Close drin steht, damit der Server nicht die 30 oder 60 Sekunden, je nachdem wie er konfiguriert ist, noch weiterschickt und man ein bisschen Bandbreite sparen kann. So, das kann natürlich jetzt nur schwarz-weiß. Deshalb gibt es die Version EBLP, Extended Blinking Lights Protocol. Sieht genauso aus. Hier oben andere Magic, Feedbeef. Frame Number kann wieder ignoriert werden. Breite, Höhe ist gleich. Und die Pixel kommt einfach die Graustufe von 255 bis 0 irgendwie rein. Und dann haben wir Graustufen. Im Prinzip genau das gleiche. Auch wieder diese dynamische Erweiterung funktioniert auch genauso, außer dass man hier hinter den Text einfach noch eine 256 anhängt und dann kriegt man halt dieses Protokoll als Antwort. So, wo das Protokoll erfunden wurde, wofür, ist unbekannt. Mittlerweile aktuell ist das Microcontroller Frame Unit Protokoll. Das wurde für Arcade entwickelt vom Blinkenlights Team. Das hat hier diesen tollen Magic 23542666. Weil die Frame-Nummer eh nicht benutzt wurde, hat man die gleich weggelassen. Höhe 0x14, kommt diesmal die Höhe zuerst. Das ist 20 Pixel. Breite 26. Channels, aha, es könnte also auch RGB. Wir haben also einiges zu erwarten. Aber in diesem Fall halt einen Kanal. Und dann noch der maximale Grauwert. Warum das hier allerdings 2 Byte sind, verstehe ich nicht, weil man nachher nur 1 Byte, um anzugeben. Also bitte maximal FF reinschreiben. Das ist hier immer 0. Und wenn man hier FF reinschreibt, kann man hier unten im Prinzip die gleichen Daten reinpacken wie in das EBLP. FF ist voll an, 0 ist voll aus. Ja, total dunkel. Dieses Protokoll ist jetzt die dynamische Erweiterung dazu, ist sogar schon etwas älter als die dynamischen Erweiterungen für BLP und EBLP. Das ist bekannt für den Blinkensim vom Original Blinkenlights Team. Da gab es ja proxyblinkenlights.de. Da ist hier oben diese Magic 42, 42, 42, 42, dann noch 8 Nullen und dann kriegt man halt Microcontroller Frame Unit, UDP-Pakete und die Endemitteilung haben wir wieder erfunden, da nehmen wir einfach hinten die 43, dann ist das auch die passende Endemitteilung dazu. So einfach sind diese Netzwerkprotokolle. Und ich habe da so ein Tool geschrieben, das nennt sich BL-Proxy, nicht zu verwechseln mit Blinken-Proxy. Das kann diese ganzen Protokolle empfangen, IP-Tables mäßig filtern und so, da kommen wir gleich noch zu. Nehme ich genau ins. Das ist also quasi die Zentrale in der Blinken-Area, die alles schaltet und tut. Dieses BLCCC ist ja die Originalsoftware vom Blinken-Lights-Team. Da kommen die Filme irgendwie an. Man könnte sie auch extern anfordern von proxyblinkenlights.de, falls gerade irgendwo eine Blinkenlights-Installation wieder aktiv ist. Oder man nimmt diesen Blinkenplayer extrem von Blinken-LEDs unter Windows, schickt das dann an diesen Blinken-Proxy, der versteht also alle drei Protokolle, kann die drei Protokolle auch dynamisch anfordern, kann filtern, von welchem Host kommt, von welcher Netzwerkkarte leider nicht. Gibt dann abhängig davon, von wo es kommt, von welchem Port, von welchem Host, Prioritäten. Und der Film, der gerade aktiv ist, der Stream, der gerade aktiv ist, mit der höchsten Priorität, wird dann abgespielt und verteilt. Zum Beispiel an den originalen Blinken-Sim, an Arcade Mini, an Blinken Mini, an den Windows Blinken-Sim, ans Little Lights oder auch wieder an diesen Blinken-Player Extrem.
Gleichzeitig,
natürlich. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, dass die ein unterschiedliches Format haben. Das heißt, wenn dann halt ein 18x8 Video kommt, dann hat Arcade Mini hier einen Rand. Oder wenn halt ein Graustufenvideo kommt und Little Lights kann es ja im Moment noch nicht, dann macht er halt die Graustufen weg. Das heißt 50-50. Alles, was dunkler ist, wird aus. Alles, was heller ist die Hälfte, wird angemacht. Und wenn dann halt ein 26x20er Film kommt, dann würde man natürlich auf Little Lights und Blinken Mini nur die Mitte sehen. Weil Zoomen bei den kleinen Pixelanzahlen, das gibt nichts. Da erkennt man gar nichts mehr. Ja.
Prioritäten, wenn es ausfällt.
Ja, Prioritäten habe ich ja erwähnt, die Streams kriegen eine Priorität, also wir könnten ja mal sagen, hier proxyblinkenlights.de hat die höchste Priorität, weil wir wollen den Stream vom Haus des Lehrers anzeigen und zusätzlich haben wir ein lokales BLCCC laufen, wenn halt irgendwie an das Netzwerkkabel zieht oder das Haus abbrennt oder sonst was, dann merkt er halt hier, die Priorität ist zwar höher, aber da kommt nichts, also schalten wir runter auf die niedrigere Priorität und wenn der dann auch noch ausfallen sollte, dann schalten wir auf den Windows-Player.
Der
dann wahrscheinlich so schon ausgefallen ist.
Genau.
Ja, das ist, was BL-Proxy kann.
Ich bin irritiert.
Du bist irritiert?
Ja, weil es hier runtergerutscht ist.
Ja.
Ja. Also die Software, die Einstein gerade kurz vorgestellt hat, die gibt es halt und es gibt noch ganz viel mehr. Ich habe jetzt mal, was mir jetzt so einfach so aus dem Kopf eingefallen ist, nur mal so hier untereinander hingeschrieben. Es ist echt, also im Prinzip, man kann jetzt, was es softwaremäßig gibt, zwischen Windows und Linux kaum noch einen großartigen Unterschied machen, weil irgendwie geht im Prinzip eigentlich alles mit beiden Betriebssystemen, außer das mit den Graustufen. Das irgendwie, obwohl es könnte man vielleicht auch umsetzen, keine Ahnung.
Also falls jemand Kerneltreiber für Windows schreiben möchte, könnte man mit Sicherheit die Graustufen für Windows machen. Ich habe keinen Bock darauf.
Ja, aber ansonsten, also jedenfalls das, was die normalen Anwendungen angeht, kann man eigentlich schon so ziemlich das Gleiche machen. Und durch dieses UDP-Protokoll kann man die auch schön miteinander verbinden. Also unter Linux zum Beispiel gibt es halt die Blib, die wurde auch von Sven geschrieben, also der im Prinzip einen Großteil dieser Blinken-Lights-Software geschrieben hat. Das ist halt eine Library, wo im Prinzip so die wichtigsten Funktionen drin sind, unter anderem auch die Spiele, die es mittlerweile, was gibt es denn eigentlich mittlerweile alles? Irgendwie Pong, Retris, also das ist Tetris nur von rechts nach links.
Original Tetris für Arcade.
Für Arcade Original von oben nach unten.
Pac-Man für Arcade. Snake.
Und XXO heißt
es noch. Ja, XXO, das gibt's auch.
Was? Tron?
Ja.
Ja.
Rasende Pixel.
Ja, und das Bild.
Conway's Game of Life haben wir auch.
Genau.
Sylvester Countdown.
Sylvester Countdown.
Ja, ist auch ein Spiel. Was? Also ist implementiert als Spiel.
Okay. Das Blinklights Chaos Control Center gibt's noch, also das darüber haben wir jetzt. Was?
Ja. Jahr,
genau.
Ja, das kennen wir ja. Das wurde ja bei den Installationen jetzt mal benutzt. Das ist halt sozusagen eine Software, die Filme bzw. Playlisten verwalten kann, die, wo halt sozusagen auch die Anrufe angenommen, also bzw. Blinken ISDN, ist die Software, die die Anrufe verwaltet und die Tastenkombination bzw. Tastendrücke an das BCC weiterleitet. Und das interpretiert das dann sozusagen mit den Spielen, also dass man halt irgendwie, wenn man die 5 drückt, das Paddle nach oben geht und so weiter und so fort. Der Sound, der kommt, wenn man angerufen wird, das macht auch das Blinken ISDN, also diese Warteschleifmelodie, die mittlerweile eigentlich auch fast alle kennen müssten. Mhm. Blinken Tools, ja, sind auch, Blinken Tools. Konvertieren der Filme, irgendwie B-Send ist irgendwie dabei, da kann man halt die Filme sozusagen über das Netzwerk versenden. GIFs kann man aus den BLMs generieren, ja, alles sowas ist da halt drin zusammengefasst. Da ist jetzt auch dieser, der heißt Blinken-Proxy halt dabei, den halt Sven noch geschrieben hat. Blinken-Sim ist eine Software, mit der kann man sich sozusagen diese Streams, die ankommenden Streams anschauen. Können wir nachher auch mal demonstrieren. Das ist, ja, da hat man halt sozusagen dann halt das Haus des Lehrers oder die Bibliothek der National und von dem ankommenden Stream generiert es dann sozusagen halt so den Film und man kann sich das anschauen. Blinken Beams ist für Blinken Sim, kann man halt sozusagen die Häuserfronten tauschen sozusagen. Blinken Java,
das ist ein Native Call API für Java, dass man halt diese Blinken Spiele für dieses BLCC nicht in C schreibt als G-Module, sondern in Java. Das habe ich mich auch gefragt. Das Blinken Java ist wohl fertig und funktioniert, aber ich kenne kein einziges Spiel, was dann in Java geschrieben
hat,
ist.
Ja, hat keiner benutzt irgendwie. Das ist
doch eine sehr kranke Idee. Es gibt wohl Leute, die finden Java toll.
Ja. Und wenn die halt zufällig gerade ein Spiel programmieren wollen und dann programmieren die eins. Ja, und dann. Ja, ja, okay.
Aber es gibt halt.
Es gibt's, ja. UDP to Telnet ist auch ganz cool. Da wird ein Telnet-Stream.
Ein UDP-Stream auf Telnet-Protokoll angeboten. Ja, genau. Das heißt, man wählt sich halt über Telnet ganz normal an einen Rechner ein, der dieses UDP to Telnet laufen hat und der empfängt dann einen UDP-Stream von BLCCC und gibt dann per Telnet diese schöne ASCII-Grafik hier oben aus. Sogar mit HDL.
Ja, das hat man auch auf dem Camp zu laufen und auch auf dem Kongress. Also man konnte sich dann von überall sozusagen Telnet auf den Rechner machen und hat dann halt eben sozusagen gerade den aktuellen Stream angezeigt bekommen.
Aber das kann man doch sniffen.
Oh, das kann man sniffen. Toll, ja. Super. Klasse, krasser Hack.
Für dich machen wir eine Version über SSH. Oder wir schalten einen S-Tunnel dazwischen oder sowas. Ja, das ist glaube ich schon Telnet, weil du ja den Sprung nach oben links brauchst. Du willst ja nicht, dass es scrollt.
Ja. Genau. Ja, die Kernmodule für die Schieberegister-Hardware.
Ja. Kannst du ja. Es gibt ein Kernmodul für Blinken Mini, das ist das älteste, weil das Blinken LEDs halt von Windows kommt. Dann habe ich irgendwann das Kernmodul für Blinken LEDs umgeschrieben, das heißt die Graustufen rausgemacht. Und die Schieberegister sind ein bisschen anders angeordnet. Dann habe ich gestern noch ein Kernmodul geschrieben für Little Lights mit Graustufen. Ja, das läuft noch nicht, weil die Hardware irgendwie noch ein bisschen rumzickt. Da könnt ihr ja irgendwann morgen mal gucken kommen, vielleicht hat Little Lights dann Graustufen. BM Games ist auch von mir, das ist so ein Ding, das war Standalone. Spiele für Blinken Mini speziell, deshalb BM, weil es beim 18C3 da einige Probleme mit dem Blinken Lights Team gab, weil sie wollten nicht so recht andere Spiele. Da haben wir halt gesagt, ja, dann machen wir halt unsere eigene Kiste und unsere eigenen Spiele. Mittlerweile sind die aber praktisch vernachlässigt und ich habe halt jetzt diese Spiele als BLCC-Modul alle nachgeschrieben. BM Sim ist irgendwas ganz Hässliches, warum hast du das eigentlich auch geschrieben? Für die Konsole, da hat man halt statt diesen Graustufen Leerzeichen plus Sternchen und Raute. Also vier Graustufen zur Konsole. Net2BMDRV erwähne ich dann auch noch kurz. Das ist so ein quasi Vorgänger von diesem BL-Proxy. Der versteht halt BLP und eBLP und kann es halt auf Blinken Mini ausgeben.
Ja. Und das hier unten?
Das M-Player-Plugin, das ist von den M-Player-Leuten. Das heißt, M-Player hat eine Compile-Time-Option. Wenn man die einschaltet, kompiliert er halt dieses MCUF-Protokoll damit rein und dann kann man sich beliebige Filme, die M-Player dekodieren kann, nicht auf irgendwie X oder Framebuffer ausgeben lassen, sondern per UDP-Stream im Blinkenlights-Protokoll.
Und da könnte man dann auch irgendwie zum Beispiel hier auf solchen...
Ja, könnte man halt...
520 bis 1040 Pixel Modellen dann halt sich irgendwelche Filme angucken. Zum Beispiel Futurama.
Zum Beispiel, ja.
ja, und das ist hier noch so ein Auszug vom BLCCC, wenn das halt startet. Genau. Ja, ich weiß, es ist ja nicht so interessant, aber man sieht, es steht halt da, hier zum Beispiel, das sind die ISDN-Zustände, die gerade sind, ob jemand anruft oder nicht. Dann halt die Filme, die gerade gespielt werden. Ja, Windows-Tools gibt es im Prinzip das gleiche wie im Prinzip für Linux auch, nur halt kann man da ein bisschen klicken. Ich habe mal jetzt ein paar Screenshots gemacht. Hier, das ist hier das PhoneSim von ihm und da kann man halt das ein Telefon sozusagen simulieren damit. Und das ist hier halt eins dieser Spiele, die jetzt vernachlässigt sind, weil es ja mit dem BLCCC auch alles funktioniert. Dann, das ist dieser Blinken Player Extreme. Da kann man halt auch Playlisten irgendwie mitverwalten und so, wie mit dem BLCCC so ähnlich ist, kann nur halt keine Anrufe interpretieren. Aber es ist halt einfach zu bedienen. Das im Prinzip macht das Gleiche. Hier kann man auch mal mit der Hand sozusagen, mit der Maus reinzeichnen und dann wird das halt sozusagen gleich auf dem Ausgabegerät angezeigt. Genau, ja, LCD ist im Prinzip eigentlich eine LCD-Software. Das ist eigentlich ganz cool, weil mit der kann man auch UDP-Pakete verschicken und die kann man auch interpretieren. Das ist zum Beispiel hier, kann man halt zum Beispiel Lokalwetter irgendwie oder Lokaltemperatur dann anzeigen lassen irgendwie und ob es vielleicht gerade wolkig draußen ist und sowas. Ja, und oder Winamp Analyzer oder ja, Schlag mich tot, alles sowas in der Art. Das ist jetzt ganz lustig, kann man schön mit rumspielen.
Ja, jetzt fällt mir dazu eine einzelne Windows-Software, was irgendwie ziemlich bemerkenswert ist. So irgendwie alles, was es unter Linux gibt, ist konfigurierbar. Also es würde mit 2x2 Pixel laufen oder mit 100x100 auch. Aber irgendwie alles, was es unter Windows gibt, hat fest 18x18 und kein Mensch denkt daran, das auch 8x18 und kein Mensch denkt daran, das zu ändern. Irgendwie, also. Mittlerweile haben wir den Programmierer vom Blinkenplayer Extreme hier oben breitgeschlagen, dass er die Graustufen einbaut.
Den haben wir eigentlich.
Da dockt er jetzt zur Zeit dran rum und mittlerweile hat er auch schon mal 2 oder 3 EBRP-Frames, also von diesem Graustufenprotokoll, erfolgreich empfangen können. Aber irgendwie hat er keinen Bock, da Arcade-Support einzubauen.
Aber X-Mislight.
X-Mislight Support ist drin, aber ja, ist ja auch 18x8.
Also hat er jetzt so ein Plugin-Sachen eingebaut, also man kann jetzt Plugins dafür schreiben, also wenn man das selber jetzt, also man kann jetzt selber dafür auch was schreiben, das heißt Plugin laden. So, das, so viel wäre es erstmal so zum Vortrag. Wenn Fragen sind, die jetzt noch sind, oder die jetzt entstanden sind, dann können wir die gleich beantworten oder später und dann würden wir jetzt halt irgendwie mal ein bisschen hier was
genau, live vorführen, zeigen, ja. Was alles so geht.
Spielen. Ja, keine Fragen irgendwie.
Könnte man was zeigen.
Ja, wir können was zeigen, ja.
Genau, das haben wir am Anfang vom Vortrag schon versucht. Wir wollten nämlich gerade mal den Stream, der darauf läuft, jetzt per UDP auch an den LittleLights-Rechner übertragen. Dazu habe ich eben versucht, die IPs zu ändern. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie sollte. Aber also, wir können das ja einfach nochmal probieren.
Also hier unten steht halt im Prinzip der Rechner.
Da hier unten ist der Rechner für Blinken Mini. Da ist Blinken Proxy und BLCCC läuft drauf. Und im Moment das Little Lights spielt halt von der lokalen Playliste. Wie kommen wir nach raus?
Wie? Drück mal. Nee.
Ah. Dann loggen wir uns jetzt mal hier unten auf der Kiste ein. Nee, 42 war das.
So.
Ah, ne, war nicht 42. Ja, das kommt davon, wenn man IPs ändert. So. Jetzt. Jeopardy.
Was ist Jeopardy?
Ah. Okay, okay.
Du fragst ja niemanden, wer ist da am Telefon und sagt, Schmitz, das ist keine Frage.
Ja. So, jetzt zeige ich euch mal das BL-Proxy-Konfigurationsfile.
Klang vorhin vielleicht alles ein bisschen kompliziert, ja.
Im Prinzip gibt man hier an, auf welchen zwei Ports der BL-Proxy warten soll. Also das Ding ist IPv6 kompatibel. Ich habe jetzt hier... Was denn jetzt?
Ja.
Das ist ein deutsches KDE auf dem englischen Linux.
Schrift. Schrift.
Bin ich blöd? Ah, da. Ja, ja, ja. Oh. Sehr groß.
Ja.
Yeah. Okay. Also hier ist es allerdings IPv4, aber es wäre auch mit in 6 wäre es IPv6 kompatibel, der BL-Proxy. Ich habe hier zwei Ports, worauf der Rechner wartet. Dann Filterregeln. Das bedeutet im Prinzip, auf diesem ersten Port, der Import heißt hier, ich kann es ja hier zeigen, gibt es Priorität 0, wenn es kommt von 127, 001, in irgendeinem Protokoll, wird dann WLCCC genannt und an den zuständigen Output-Port übergeben. Ne, die 0 heißt was anderes. Ah, an Position 0 der Filterliste war es. Priorität ist 20.000 und wenn es halt von einem anderen Port kommt, dann geht es auch an den Output-Port und hat Priorität 40.000. Das würde in diesem Fall, Konfigurationsfall von den EBLP-Games, das ist der Nachfolger der BM-Games, kommen. Die sind halt mehr wert, weil die normalerweise nichts senden. Hier habe ich den Output-Port gemacht, das ist also auf allen Interfaces, Port 2302. Und dahin könnte man halt diese dynamischen Anfragepakete, die ich eben erklärt habe, schicken, würde dann einen Stream bekommen, weil dieser Output-Filter hier für alle Ports alles zulässt. Es gibt zwei statische Ziele. Einmal der Localhost für Blink Mini, das funktioniert schon. Achso, ja, okay. Diese hier ist einfach der Output-Port an Blink Mini im EBLP-Protokoll. Der läuft oben und ich habe auch gerade einen Fehler gefunden, warum hier die zweite Zeile hier nicht funktioniert. Da ist nämlich der gleiche Name angegeben. Wenn wir das jetzt hier Little Lights nennen, wir nennen das mal Little Lights, also von diesem Output-Port an den Little Lights, die IP stimmt, 52, Port 23 im BLP-Protokoll mit zwei Farben. Speichern mal ab, gehen hier in mein tolles Skriptverzeichnis, wo die ganzen selbstgebastelten Boot-Skripts liegen. Einmal stoppen und wieder starten.
Jetzt kommt was. Aber jetzt.
Und hat's funktioniert?
Ey, du kommst mit Graustufen jetzt irgendwie.
Das knistert
auch. Ja. Guck mal, hier siehst du, was kommt.
Das ist auch mit Geräusch jetzt.
Nee, das ist das Wasser da.
So.
aber das ist ja merkwürdig.
Hier sieht man jetzt visuell.
Kommt da vielleicht noch ein anderes Stream an?
Nee. Ich habe Eingabe von UDP.
Der Stream passt schon, man sieht ein bisschen Würmer.
Ich mach den Stream nochmal aus und guck mal, was passiert.
Nee, der hängt unter rechts eigentlich. Nee, das passt schon. Ich
sehe es ja auch auf dem Bildschirm, was ich hier kriege aus dem Netz.
Ja, dann machen wir jetzt einfach mal ein zweites Fenster auf und die Speedern, dann gucken wir, was über das Netz geht. Ne, 42, 150, so.
Sendet mal was.
Senden?
Ja, wir haben es abgeschaltet. Nein, euer Ton ist aus. Ist
ach so.
Ich kann es vorlesen, was ich hier tippe. Ich habe hier getippt auf ETH 0 Und zwar Port 2323 will ich ja hin. Und dann gucken wir, was kommt. Da kommen halt jetzt die Frames. Und jetzt ist die Frage, warum dieses Windows-Programm nicht in der Lage ist, diese Frames vom Netz abzugreifen und anzuzeigen.
Ja. Wo geht die hin? 2323? HitKey? Eingabe? UDP-Port? 2325.
Ah, 25.
Nee.
Da kannst du ändern. Ja, das ist ein krasser Hack, wa?
Ja, jetzt könnte. Ach nee, du hast die UDP. Hast du eine USB? Ah nee.
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 Ja, die sind ja auch im Moment im Standalone-Betrieb. Das ist auch leider etwas schwierig, denn der Rechner, der das alles drauf hat mit dem USB, hier unten die Kiste hat leider kein USB, der steht in Berlin bei den Beobachtern der Bediener von Maschinen. Da können wir direkt was zu unserem nächsten Projekt erzählen. Ja. Hast du das da? Die Daten?
Ja, habe ich im Kopf, ja.
Achso, nee, ich dachte, ein paar Bildchen.
Achso, von den Prototypen Bilder, ja.
Also es gibt diese Künstlergruppe aus Berlin, die sind halt an uns herangetreten und haben die Idee mit 20.000 Pixeln, das ist so eine 2 mit 4 Nullen dahinter, einen kompletten Raum zu installieren, der halt bis auf den Eingang nur aus Pixeln besteht, also an allen vier Wänden, Boden und Decke. Bitte? Ja, das kann sein. Aber die wollen halt so eine Wanderausstellung machen, die dann durch ein paar Städte in Europa tourt.
Und die bezahlen das?
Bitte?
Und die bezahlen das auch?
Die bezahlen uns zumindest so ungefähr unsere Kosten, weil die haben ja selber kein Geld. Die sind froh, wenn die halt das Zeug finanziert kriegen. Und da geht es um inhaltlich um Methoden der politischen Kontrolle. Und die haben sich halt irgendwie was überlegt, was mit blinkenden Pixeln arbeitet, und wir machen denen halt die Pixel. Und die haben halt den Rechner, der das mit dem USB gerade drauf hatte. Im Moment. Vielleicht haben einige von euch am Kongress auch diese 3-Meter-Installation gesehen, die nach draußen geleuchtet hat. Das war halt der Prototyp mit diesen 15x15 cm Pixeln. Der Prototyp hat sich auch angeboten im Haus des Lehrers Format. Und wir kriegen jetzt gleich ein paar Bilder. Sehr gut. Währenddessen kann ich ja gerade mal für die Interessenten von eben. Hallo? Du wolltest dann vielleicht den Bytecode-Interpreter sehen? Ja? Und kann ich den mal zeigen? Ist das hier? Ist noch große Schrift, ja? CD. Ah, im SIM heißt es.
Immer so laut.
Hier haben wir halt das Hauptfile, das ist amdev.c.
Ja, kannst du mal Kallus
Ja.
Dann mach ich an, aber du kannst Color befehlen.
Color, ja, SIM on, okay, Color.
Forte.
Ah, ja. Sehr gut. Man lernt nie aus. Okay, im Wesentlichen, gehen wir nach unten hier, ist diese Tabelle, das ist ein Riesen-Array.
Ach, die wandelt das eine wieder ins andere.
Nein, das ist einfach ein Riesen-Array, wo für jeden Befehl die entsprechende Prozedur drin steht.
Ich sag, die wandelt das eine ins andere.
Ja, das machen sie alle, oder?
Nein, weißt du, ich meinte gerade, die machen das eine ins andere. Und dann meinst du, nein, die machen aus dem einen das andere, deswegen.
Ich dachte, du meinst den Film mit Mini-Binary.
Nein.
Und je nachdem, welches Byte da steht, wird dann halt zum entsprechenden Befehl gesprungen. Und wir nehmen jetzt mal beispielshaft den amdev-move. Oh, das ist der falsche. Und der ist dann einfach implementiert. Wir loggen ein bisschen, gucken in unseren Sektorpuffer an die entsprechende Stelle, das aktuelle Offset. Daraus lesen wir die Nummer der Variable gucken dann in das Variablen-Array, lesen den Wert aus und machen es genau umgekehrt, um wegzuspeichern. Und genau so ist es für alle Befehle gemacht. Und das ist im Prinzip nur Arbeit.
Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden.
Sehr gut. Ich kann euch ja mal das Pac-Man zeigen, was ich hier in diesem merkwürdigen Assembler geschrieben habe. Jetzt ist bestimmt wieder der blöde Koller weg. Ja, das war das Binary, Entschuldigung. Ja, das kann ich auch nicht lesen. Ja, da gibt es eh keinen Syntax für, logischerweise, weil das ist halt selbst erfunden. Kommentar kann man wie in C machen oder wie in Assembler auch mit Semikolon, wird beides funktionieren. Hier werden ein paar Konstanten definiert, die man braucht. Also man hat drei Leben, die Startposition von Pac-Man, die Startposition der Monster, das Monster Nirvana, da wandern die hin, wenn die aufgefordert sind. Also 100, das liegt irgendwo hier. Ja, es gibt 60 Punkte, die man aufpassen muss. Ich erkläre jetzt nicht alle Konstanten. Das habe ich bei Perl geklaut oder bei PHP, ja, das sind Variablen beginnen mit Dollar. Das ist dann wesentlich einfacher zu parsen. NextRec weist einfach den nächsten freien Register zu. Dann kommt hier unten bestimmt noch irgendwo Code. Hier zum Beispiel @start. Adressen, Sprungpunkte beginnen immer mit @, eben damit es einfach zu parsen ist. Und das hier steht zum Beispiel für Write Pixels Black White. Und dann kommen hier so ein paar kryptische Zahlen. Das kann man sich auch von einem Skript ausspucken lassen, was es gibt. Display zeigt halt das, was im Offscreen-Buffer ist, an. Delay Do führt halt ein Delay aus, also startet es und wartet gleichzeitig auch noch auf die Beendigung. 200 Millisekunden Pause. Dann das nächste Bild und das hier ist praktisch jetzt ein Video als Arcade Mini Assembler, was mir ein Skript ausgespuckt hat. Und hier geht es dann wirklich los. Ein paar Moves, so Variablen initialisieren. Hier Kommentar, wie das Feld aussieht. Und das Ganze dann als Binärkram für VRPixel. Das steht für Write Pixel Selective. Das heißt, alle Pixel, wo hier eine 1 steht, denen wird die Farbe Color Wall zugewiesen von hier oben. Hier. Alle anderen bleiben. Dann kommen die Punkte, die werden gezeichnet in einer anderen Farbe. Ach ne, das waren die Durchgänge. Hier kommen die Punkte. Hier wird was in Graustufen geschrieben. In den Overlay-Buffer. Es gibt nämlich auch einen Overlay-Buffer, wo man dann rechteckige Bereiche kopieren kann. Alles so ein Spaß. Aber ich denke, um einen Eindruck von diesem Arcade Mini Assembler zu kriegen, reicht das jetzt erstmal. Weil so ad hoc lernen, da könnte man ganz knapp drüber erzählen. Ja, vielleicht zeige ich mal einmal noch so ein Perl-Skript in Anwendung und dann machen wir was zu Troja. Also blm to unbin, ein Perl-Skript und ich hätte hier den Pixie in the Box anzubieten in der normalen Ausgabe. .flash. Da hänge ich jetzt einfach Pixie in the Box blm an und wo ich es hinhaben will, ich sage einfach mal neu.unbin. Dann passt er das, gibt mir hier das Movie ohne zu warten aus. Oder machen wir es so. Und jetzt hat er hier das neue Unbin erstellt. Und da steht dann halt Binärkram drin, das könnte man jetzt mit DD einfach so auf die Compact Flash schreiben. Und dann wird das abspielen. Soll ich mal tun? So als Beweis. Wir nehmen diese Compact Flash. DD, if gleich, wie heißt es, neu, defcf, 29 Sektoren bitte. Na, einmal rein. Und jetzt kommt der andere Pixi, hoffe ich. Und nicht der eingebaute. Das ist der andere. Ja, das war jetzt blöd von mir. Ich mache einfach mal den Chaos-Knoten.
Nein, wir glauben dir halt.
Ja, es geht ja schnell. Ich mache jetzt hier einfach den Chaos-Knoten. Wir konvertieren einmal den Chaos-Knoten.
Das kann jeder machen.
Der ist auch eingebaut.
Nein, der ist nicht eingebaut.
Natürlich ist alles eingebaut.
Hast du alles schon vorbereitet?
Ich nehme gerne ein WML aus dem Publikum an. Ist das ein Chaos-Knoten?
Wow.
Das macht der andere Knopf da oben. Ne?
Ja, Chaos-Knoten-Knopf.
Scheiße, jetzt wird's erwischt.
Chaos-Knopf.
Achso, die Knöpfe. Na gut, dann demonstriere ich dann die Knöpfe. Genau. Wir müssen ja gleich zuerst mal die Uhr draufschreiben.
Deswegen ist jetzt auch so ein Reihe gelandet. Wir müssen ja Zeit
fassen. Clock. Am Bin will ich schreiben. So. 7 Sektoren nur. Und jetzt kann man mit diesen Knöpfen hier halt BCD oder binär oder stellen. Also in diesem Fall verstellen. Oh, wir müssen schon längst raus sein hier.
Wieso machen wir nicht Open End oder sowas?
Ja, aber nicht um 2 Uhr.
Stimmt.
So, willst du einen Beamer?
Ja, können wir umstecken. Entweder unten, welche Auflösung hattest du denn gehabt, dass jetzt der Beamer nicht mehr geht?
1024.
Ist das falsch? Weißt du nicht, ob die Auflösung vielleicht um mir zu hoch ist?
Das ist der denn runter.
Nee, es ist zu hoch, warte, ich stelle es schnell noch runter.
Oder?
Doch, doch, der kommt.
Ah,
super. Ja, jetzt habe ich es aber, sehe ich es aber nicht. Ja, das ist unsere aktuelle, naja, ich finde, Pressemitteilung sozusagen. Es ist halt so ein ganz normales Infoblatt, was sich erstmal jeder laden kann auf unserer Webseite. Da steht halt grob drin, womit sich das Projekt beschäftigt. Stefan hat dazu ja schon was gesagt. Das war ein Gutachten von der Stoa-Kommission. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die das gemacht hat. Da ging es halt dann über Überwachung des Datenverkehrs, Polizeitechnik und Gefängnistechnologie und noch so ein paar andere Dinge. Und wie gesagt, dieses Paper soll halt in eine Ausstellung umgesetzt werden. Das haben, wie gesagt, die BWMs gemacht oder arbeiten daran. Die haben auch das Expo-Projekt gemacht, den Themenpark. Also die haben damit schon Erfahrung. Das soll ein Gebäude werden, ein komplettes Gebäude, wo halt, wie gesagt, drin dieser Raum wird. Hier sind schon mal so ein paar, also das sind jetzt einfach nur mal so Gedanken, weil das alles noch in der Planung ist. Im Moment wird eine Testplattform entwickelt. Weil da wird nicht nur dieser Pixelraum da sein, es wird auch sozusagen hier oben so ein Gerüst stehen mit einer ziemlich etwas festen Plane, die gespannt ist, und da fahren Roboter drauf. Diese Roboter haben verschiedene Funktionen. Es wird auch sogenannte Prothesen geben, die vereinzelt Menschen anbekommen. Die werden halt an den Oberarm angemacht. Diese Prothesen können mit den Robotern kommunizieren, die haben eingebaute Mikrofone zum Beispiel und können halt auch entsprechend reagieren. Das Ganze wird so ablaufen, dass halt man die Roboter sich Menschen raussuchen, die sie verfolgen und dann irgendwelche Dinge machen mit den Prothesen, und die Reaktion der Menschen wird halt beobachtet. Es wird auch da drin ein Theaterstück geben, da wird dann wahrscheinlich auch unsere Lichtinstallation oft sozusagen, wie soll ich sagen, besonders benutzt, die auch zu dem Thema wird. Das Theaterstück, das wird im Moment gerade geschrieben. Ja, und ja, von außen, hier, das war so das erste Modell, die Goldkartoffel. Aber das ist natürlich jetzt nicht wirklich machbar, weil das kann irgendwie gar nicht richtig stehen und so. Und war halt eine Idee, wie das halt aussehen kann. Ja.
Was ist am O2-Stand?
Am O2-Stand? Weiß ich gar nicht.
Du hast ja so zum Beispiel mehrfache Lauflichter, die, also die hatten so einen rechteckigen Glanz. Und die hatten quasi, ja, das ist jetzt echt schwierig zu beschreiben. Sie hatten ganze länger war und länger war. Es ging aber einfach komplett außen rum.
Ja.
Das heißt, aber unten war ein einfaches, darüber war ein Band, was etwas größer war, und darüber war noch ein Band, was größer war, darüber noch ein Band, und das einmal außen komplett rum ging.
Konnten wir richtig so Filme darauf dann abspielen?
Dann die Texte haben die darüber gespielt, oder aber auch alternativ dazu auch so Bewegungen darüber gespielt. Wenn die Standardartig gemacht haben, haben die ja richtig coole Sachen darüber gespielt. So, und You Can Party, und dann halt unter der Welle von der ganzen Einsätze als andere Sachen, weil das halt so fantastisch war.
Ja.
Wie ist denn das, wenn du da drin stehst? Weil bei dem Raum denke ich mir immer, wenn man wirklich in einem Raum
steht. Das war kein ganzer Raum, das war nur.
Das war ja nur außen um wie es war.
Weil bei dem habe ich immer die Befürchtung.
Das war eben so eine Art so Kronleuchter quasi.
Bloß bei dem denke ich immer, wenn man da wirklich drin steht und der ganze Raum, du wirst nur mit Pixeln umgehen, wenn du dann so eine Form hast, dass sich das anfängt zu bewegen, ob du dann hinfällst. Ob das dein Gehirn verarbeiten kann, dass sich die Pixel um dich herum alle bewegen.
Ich weiß nicht, in Hamburg gibt es nicht so das Spiel. Da geht das in die Treppe lang, über dir die ganze Zeit entlang. Das war der Aufgang.
Aber da hast du ja immer noch Bezugspunkte.
Ja, ja, deswegen.
Aber wenn du komplett in Pixeln bist.
Komplett in Pixeln?
Ja, Bezugspunkte hast du ja.
Und das Teil ist ja auch völlig interaktiv.
Ja.
Also es ist zum Beispiel möglich, über diese Roboter dann irgendeinen zu tracken und den dann mit einem Pixelkreuz zu verfolgen oder einen Pixel vor dem weglaufen zu lassen.
Oder fallen könnte man auch.
Man projiziert einfach den Rahmen, der am Eingang um die Eingangstür war, einfach die gegenüberliegende Wand und macht den Ausgang dunkel.
Horizont verändern, alles sowas. Also wird sicherlich einige Experimente geben. Ich bin auch ziemlich gespannt.
Erzeugt werden bei den Menschen.
Ja, also ich bin auch sehr gespannt.
Ja, sag ich ja einfach den Ausgang auf die andere Wand. Und ach, die echten Türen verschieben. Ja, das ist dann natürlich von der Stahlkonstruktion schon wieder sehr schwierig. Aber
das ist halt so was Rundes, so wie so auf einer Kirmes und dann verschiebst du das halt einfach.
Ja, wir sind halt nicht die Künstler, wir sind halt für die Blinkeninstallation zuständig.
Ja,
man kann sich vorstellen, dass die Tür ja auch mit Pixeln
macht. Ja, natürlich.
Naja, wir machen überall Pixeln. Die Tür wird in dem Raum so und ich gehe jetzt mit der Erde, glaube ich, so um die Ecke Eingang irgendwie. Ja, mal sehen, wie gesagt. Das ist aber die Architektur ist, wie gesagt, noch in der Planung. Ja, hier sind noch so ein. Na, bist du? Hier sind noch so ein paar Bilder von den letzten Entwürfen der Architektur. Also wahrscheinlich irgendwie so in der Art wird es schon sein. Es wird halt dieser große Pixelraum da sein und halt eine große Bibliothek wird es in dem Häuschen mit drin geben, wo alle möglichen Informationsmaterialien darüber eingesehen werden können, zum Thema und auch über die Technik und so. Hier sind noch ein paar Bilder von unseren Prototypen. Das ist hier unsere sogenannte Müsli-Schale. Das ist tiefgezogenes Plastik. Und ich habe nicht Plastik gesagt.
Doch.
Ja, hier sind die Platinen sozusagen eingeklebt mit 5 SMD-LEDs. Ja, und das Teil ist halt das, was beim 20C3 über dem Eingang stand. Das kann 127 Graustufen.
Ja.
Und ja, sieht ziemlich cool aus und ist wie breit? 3 Meter.
2,70 Meter.
2,70 Meter.
Und 1,20 hoch.
Genau. Und ja, hier steht es halt vor der Glasscheibe, ist halt cooler Effekt. Und das ist hier diese Testplattform. Also jetzt ist nur ein Entwurf, klar. Hier, das sind diese Roboter sozusagen. Also das ist so dieses Riesenteil, was in dem Pixelraum stehen wird. Und hier sind hier oben fahren diese Roboter lang und so. Ist mittlerweile auch nicht mehr das aktuellste Bild. Der ist auch schon wieder alles ein bisschen abgewandelt worden. Dann haben wir noch ein paar Fotos vom Prototyp. Ja, alle an. Das ist ziemlich cool. Wir hatten LEDs, es war eigentlich eine Rolle. Und das waren SMD-LEDs und die sind ja so in so einer. Habe ich das mit? Ja, hier so.
Nein.
Hier ist in so einer kleinen Rollenverpackung gedöns. Hier, genau, die sind halt hier immer so in meine eingerichtet. Das war halt wirklich alles eine Rolle. Und was halt cool war, ich habe diese Platinen, also ich habe diese LEDs auf diese Platinen drauf gelötet, dann haben wir diese Platinen da eingebaut, alle und so, und die haben unterschiedliche Farben gehabt. Das war sehr interessant. Jetzt im Nachhinein, also unterschiedliche Farben nicht, sind eigentlich alles weiße, aber man sieht ja, die haben unterschiedliche Farbtemperaturen. Und durch die Folie, die da drüber ist, wird das richtig hervorgehoben. Also weiß gibt es ja, was so ein bisschen ins Bläuliche geht, was so ein bisschen ins Gelbliche geht. Kennt man ja auch von den Autoscheinwerfern. Und ja, das war ziemlich interessant. Und was besonders cool ist, Es gab, glaube ich, nur ein oder zwei Pixel, wo auf dem Pixel die Farben gemischt waren. Ansonsten habe ich es irgendwie immer geschafft, fünf gleichfarbige auf einen Pixel. Also sehr interessant. Jetzt haben wir mitbekommen, dass es, also die haben wir für den Prototypen bei eBay geschossen. Die waren ganz billig, die haben uns ein paar Cent gekostet pro Stück. Und ich glaube 15 oder so, vielleicht, ich glaube 15 Cent pro Stück. Und da gibt es halt Fertigungen, halt preiswerte und etwas teurere, und die teureren Margen sind halt sortiert nach Farbtemperatur. Und das war halt irgendwie so ein Rest unsortiert, zack, für Apfel und Ei raus. Aber wie gesagt, es war interessant. Also falls jemand von euch mal größere Stückzahl LEDs kauft, achtet darauf, dass sie alle dieselbe Farbtemperatur haben.
Geht
also
das auch für rote?
Bitte?
Geht das auch für rote?
Nicht so stark, das sind ja keine super hellen, das sind normal so. Man sieht, wenn man genau hinguckt, schon teilweise Unterschiede zwischen den einzelnen LEDs. Aber wenn du so ein Plexi davor machst, ist es vorbei. Also bei roten Low Current für Arcade Mini ist das eigentlich keine Gefahr. Aber so super helle oder speziell auch weiße super helle, da wird es dann kritisch.
Ja. Wenn man dann die Datenblätter guckt, sieht man das auch. Da kann man auch speziell.
Ja, wie weiße. Also, obwohl, die sind halt nicht gelblich, die sind halt schon blau. Die eine was heller, die andere was dunkler.
Ja.
Nur bei den Weißen ist halt das Problem, dass sie nicht nur in der Helligkeit unterscheiden, sondern halt auch in der Farbtemperatur.
Genau.
Weil weißes Licht gibt es ja im Prinzip gar nicht. Das ist ja.
Eisblumen.
Ja, es sind ja im Prinzip jede Menge Farben, und wenn halt die eine was heller ist, dafür die andere was dunkler ist, eine andere Farbe. Ja. Ja, das ist bei eBay etwas schwierig, glaube ich.
Ja, und das, wie gesagt, das ist ja auch ein.
Vor allem, wenn man das eine Woche vom Kongress fertig kriegt.
Ja. Und es war auch, und wir waren froh, dass wir die so billig bekommen haben, weil normalerweise 15 Cent pro Stück da. Also, das kriegst du nirgendwo. Und das, wie gesagt, es ging ja auch eigentlich nur um die Machbarkeit, weil da ist jetzt schon die Technik verwendet worden, die wir auch verwenden werden für N.000 Pixel, also bis 21.000. Also lässt sie sich aufbauen. Genau.
Ja, da gibt es erstmal ein sogenanntes Verteilermodul. Das wird gespeist über USB 2.0 und haut 32 serielle Leitungen mit 19.2 oder 38.4, das wissen wir noch nicht genau, serielles Protokoll raus über einen 10 mA Current Loop, also auch schön störungsfrei. Da eignen sich sehr gut diese Twisted-Pair-Kabel, immer schön eingedrehtes ADAN-Paar für eine serielle Leitung. Daran wird dann angeschlossen ein sogenanntes Pixel-Modul. Das kriegt dann eine so eine serielle Leitung rein, Stromanschluss, und hat dann selber wieder 32 Pulsweitenmodulationen-Ausgänge. Das heißt, ein so ein USB-Teil kann 1000 Pixel ansteuern, 1024 um genau zu sein. Und wir haben 20.000 Pixel, das heißt 20 USB-Geräte. Und wir haben sogar nachgefragt bei einigen, und mittlerweile nach 2 bis 3 Monaten sind sogar die Antworten eingetroffen. Mehrere Hersteller haben uns gesagt, bei unseren USB-Controllern, da funktionieren wirklich sowohl unter Windows als auch Linux 126 Geräte dran. Laut Standard sollen es 127 sein, aber bei 127. machen alle bisherigen Windows-Versionen irgendwie so blau. Nein, das haben die gesagt. Also 127 USB-Geräte, das wäre vielleicht mal ein Projekt vom Kongress für den nächsten. 20 brauchen wir plus Hubs, also das geht nicht, stimmt.
Es hat immer jemand ausprobiert.
Also angeblich hat es ja jemand ausprobiert mit den ganzen. Die haben also, als USB aufkam, mit USB 1.1 noch, alle Hubs in der Firma eingesammelt an einen Rechner mit, ich glaube, Windows 9X, Tastaturen und Mäuse eingesammelt und Hubs und alles dran, gezählt, Hubs zählen auch als Gerät, 126, hat wunderbar gelaufen, du kannst tippen auf eine Tastatur, die kannst du aussuchen, Mäuse schubsen, das ist gar nichts. Also garantiert nichts Sinnvolles. Ja, dann haben sie 127 und dann blang.
Aber es hat funktioniert, also hätte ich, aber also wir haben ja selber nicht gedacht, dass es überhaupt 100 oder was geht. Ne?
Wir hatten zuerst einen Entwurf, da hätten wir 100 Dinger gebraucht an USB, oder wir hatten einen Entwurf, da hätten wir so 200 gebraucht, also zwei verschiedene USB-Karten. Hm. Das war uns dann aber doch zu heiß, und wir haben halt dieses Redesign gemacht mit diesen Pixel-Modulen und so und den seriellen Leitungen.
Und gibt es das schon als Hochkurs-Konzept,
also
habt ihr schon mal da Tests mitgemacht mit den 20?
Also
20 ist.
Also der Prototyp läuft genau mit einem so einem Ding, wo halt nicht 1000 dranhängen, sondern 144. Und Tests mit 20 USB-Geräten. Das Ding läuft, ja.
Das ist
genau der Prototyp. Ja. Okay.
Die müssen jetzt halt nur n-mal nachproduziert werden.
Und dann nicht mehr von Hand.
Und dann nicht mehr von Hand, ne? Das ist alles nicht.
Genau.
Outsourcing.
Nichts
mit Gefangenen.
Gefangene?
Nee, wir wissen von gar nichts.
Nee.
Soll ich doch Visualisierung sein für?
Methoden der politischen Kontrolle ist das Thema darüber. Aber ist darüber, die wollen ja gerade darüber aufklären, was halt schon passiert.
Ja.
Also und nicht das anwenden.
Genau.
Das ist auch negativ, was als nicht letale Waffe gilt, aber letztendlich also doch tödlich sein kann. Wenn sie sich irgendwie einschäumen bei der Demonstration oder sowas, oder so Elektroschocker und so.
Da gibt es Leute, die immer zu den Demos kommen und diese
Teaser?
Elektro-Dinger?
Ja.
Ja,
genau. Teaser. Ja, also sowas, was halt in Europa schon gibt und eigentlich.
So, geht los.
Ja.
Ah, hier ist es so ein Teaser-Bild hier. Da gibt es so einige dazu. Ja, irgendwie Taschenlampen, wo. Was da Laser eingebaut sind. Ja, hier ist so ein Teaser-Teil.
Das ist so ein Netz.
Ja, das ist so ein Netz, genau. Typ, der mit dem Netz gefangen ist. Ja, da gibt es halt unwahrscheinlich Material darüber schon mittlerweile und auch halt so Berichte, wo jetzt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel viele Demonstranten, hier sind zum Beispiel etwas eklige Verletzungen. Wenn zum Beispiel viele Demonstranten irgendwie nicht mehr.
Ab. Ich glaube, wir driften ab.
Ja, wenn wir es nicht mehr ganz blinken, ja. Aber wenn, zum Beispiel, wenn Demonstranten nicht mehr kontrollierbar werden, eine große Menge, und die einfach nicht mehr hinterherkommen, die Polizei, die jetzt alle mit Handschellen oder Kabelbindern irgendwie, tralala, irgendwie festzuhalten, dann sprühen die irgendwie eine Latte Klebe, so einen dicken Klebeschaum auf die Straße und schmeißen die Leute da drauf einfach. Und dann halt irgendwie, wenn sie das Ganze beruhigt hat, dann werden die halt eingesammelt irgendwie. Das Problem ist nur, wenn dieser Schaum ist wie Bauschaum so ähnlich und der geht noch ein bisschen auf. Also wenn du ungünstig drin liegst irgendwie oder so ein bisschen was hier hast, dann kannst du halt ersticken einfach, wenn sie das Zeug noch aufbläht.
Oder auf der Haut oder so.
Oder auf der Haut ist das sehr eklig. Bitte?
Wurde so schon eingesetzt?
Ja, das wurde schon eingesetzt, ja.
Aber nicht in Deutschland.
Wo waren die Bilder her?
Ja, wahrscheinlich USA.
Brüssel, irgendwie.
Also ich glaube halt irgendwie ja? so
Ah, Genua, waren da nicht diese Ausschreitungen?
Genau, Genua.
Ja,
oder aber keine Ahnung genau, das ist halt. Wir sind für die blinkenden Pixel von diese Informationsprojekte zuständig.
Genau. Aber es ist allgemein sehr interessant, ja. Auch Waffen werden behandelt, zum Beispiel oder beschrieben, die jetzt auf Abgut gehen, beziehungsweise auf bestimmte Eigenschaften des Menschen. Also man kann jetzt zum Beispiel, man hat einen Mob von Leuten, die nicht mehr in irgendeiner Form, die irgendwie nicht kontrollierbar sind, schmeißt man irgendwie was rein, was so pulverig ist, irgendwie was explodiert und nur die irgendwie schwarzen kippen um. Und die weißen nicht. Oder irgend sowas.
Das ist eine richtig schöne Broschüre aus Amerika, da sitzt der weiße gut bürgerlich in der Mitte und drumherum ist dann so Mexikaner, Spanier, Schwarze, so
genau.
Wie Protect You. Also die anderen alle sprengen auf dieses Gas an. In Südafrika wurde es auch zu Apartheid-Zeiten sehr intensiv entwickelt. Ist halt sehr populär.
Du bist ja doch durchaus chaoskompatibel bei so einem Projekt mitzumachen, ja. Was darüber aufklärt.
Genau, mit Körpertemperatur erwärmen. Ist ja noch nicht.
Das war dieser
das war dieser Klebeschaum hier, ja. An der Puppe demonstriert.
Das geht James Bond ein bisschen.
Mhm. Das ist noch von die Expo-Eier, die Schwarmverhalten der Roboter.
Das war der Schwarmroboter.
Das sind halt so Sachen, die diese Künstlergruppe schon mal gemacht hat.
Genau, der ist ziemlich cool, der Roboter. Den muss man anblicken, damit er zu einem kommt.
An was?
Anschreien. Anblicken, ja. Und dieser Ring, der hier ringsrum war, der ist hier mit Federn sozusagen gepuffert und dieses Ding ist immer, also das sind Gabelstapler-Motoren da drin irgendwie und das ist mal dagegen gefahren und hat diese ganze Menschenmenge dann sozusagen weggeschoben, wenn die, also je nachdem, wer welche Ecke lauter war, da ist das Ding hingefahren und hat die Leute.
Der ganze Ring hat sich auch bewegt? Mhm.
Ja, irgendwie ein paar Tonnen, ja, der hat den. Ja, hier, das konnte den ganzen Ring schieben. Ja. Was ist leise geworden?
Ja,
ich
dachte, die Leute.
Achso, es war auch einmal in Hannover irgendwie so fußballspielmäßig aufgezogen. Da war der Kreis in der Mitte halbiert und dann halt so Gruppe Spiel, Gruppe Spaßmäßig, ne? Und dann halt immer da, wo der Rote halt einmal ran ist, irgendwie, die haben halt einen Punkt zugekriegt. Die ist
also,
ja.
Soweit ich das verstanden habe, muss man anschlagen, damit er wegfährt.
Nee, der ist gekommen. Es gab auch noch Störquellen, irgendwie so, so eine kleinen, so eine kleinen Teile, die hat der Große fallen gelassen, die hatten eine Autohupe und die sind irgendwie unkontrolliert immer dagegen gefahren. Da war eine Autohupe dran und die haben sie natürlich noch zusätzlich irritiert. Und es war sehr interessant.
Wenn jemand so eine Tröte hat,
so ein Tröte. Das irritiert ihn natürlich, klar. Irgendwie, weil weil der hat ja auf versucht, auf jeden Laut irgendwie zu reagieren. Und es ist sehr interessant, wie diese Maschine da reagiert hat, ja. Genau. Ja, was wir nicht zeigen werden. Achso, ja, live wird natürlich nicht.
So, ja, Winkel, das ist auch nicht schlecht.
Ah ja, doch, das gibt's auch. Ja, das so, sowas gibt es halt auch irgendwie Krankenwagen. Die kommen halt als Krankenwagen in die Menge gefahren irgendwie. Und da gehen die Türen halt auf und hopsen da halt irgendwie ein paar Bullen raus, die irgendwie alles Mögliche dann auf einmal da haben und ganz viele Demonstranten festnehmen.
Ja,
hat einer noch irgendwelche Fragen zu was Blinken?
Ja,
soll man da irgendwas zeigen? Es ist ja ein Workshop hier eigentlich.
Ja, aber das sollte einer werden. Also wir wollten ja irgendwie mit Löten und Platinen und alles und so, aber ja, dabei, wir haben keinen extra Raum bekommen und dann hätten wir es halt über die ganze Zeit irgendwie noch betreuen können, aber ja.
Wie ist das, was dieses Troja-Sammeln, zeitlich, wann soll das fertig sein oder soll das laufen?
Hier das...
Mai 2005 in Stuttgart?
Premiere ist im Juni, ist im Juni. Moment Juni 2005, ja. In Stuttgart und dann im Moment ist, ja, steht hier in Prag, Vilnius, Manchester, Kolding, München, Wien, also bisher, aber es werden wahrscheinlich noch mehr Großstädte kommen.
Ja, das vermisse ich auch sehr stark.
Ja, aber ich denke, also wie gesagt, noch ist dieses Gebäude an sich ja noch gar nicht fertig und so, das wird halt in Hannover gebaut noch. Und ich denke, wenn das dann alles spruchreif ist und so, das sind ja jetzt alles Städte, die sich schon gemeldet haben, aufgrund von, ja, weiß ich gar nicht.
Ist cool.
Vielleicht haben sie genau. Das gefragt, oder?
Ja. Oder beziehungsweise Stuttgart oder was war, oder Wiener Festwochen oder so, die Sponsoren.
Das sind die Hauptsponsor, oder mit Hauptsponsorstädte. Oder
ja.
So, Auftraggeber.
Okay, die Zahlen, da kommst du erst gemacht.
Ja.
Genau.
Ja, das heißt.
Ja, und genau, www.blinkenarea.org. Also da steht alles, also da findet er auch irgendwie alles dazu, alle möglichen Links und so, auch was wir so gemacht haben, Software und so weiter. Und wenn nicht, gibt es da auch E-Mail-Adressen irgendwie von allen, wenn ihr die Platinen haben wollt oder...
Gibt es jetzt Nachfragen, die sich auch mit der
Platine richtig.
Ja.
Dann müsst ihr noch, wie viel Energie bei dem Link?
Bei dem?
1040.
1040.
Das kostet dann...
Ich habe jetzt letztens welche bestellt, 1100 für 50 Euro. Ja, aber ist bei eBay noch ziemlich teuer.
Also bei eBay 1100 zu schießen ist schwer. Und es müssen Low Current LEDs sein. Also diese Standard Super Hell, die man kriegt, die gehen leider nicht. Dann brennt der Prozessor weg und die Chips, die da drauf sind. Aber es gibt eine Verstärkerschaltung, die kann man aber für 10 Euro bestimmt auf eine Lochrasterplatine aufbauen. Da kannst du dann auch mindestens solche Lampen dranhängen.
Ja.
Okay, also ich brauche mal 50 Dollar für die.
Euro.
50 Euro für
den. Ich glaube, 43 haben die gekostet, die 1100.
Und wenn du eine Platine kostet?
Eine Platine brauchst du nicht.
Was? Die AK Mini-Platine. Die kannst du für 69 haben, fertig bestückt und getestet.
Ja, und das ist ein Game, wo das reingeholt ist.
Da kriegst du ein Viertel Quadratmeter im Baumarkt für 5 Euro von diesem schwarzen Zeug.
Achso, da sind ja auch.
Ja, kriegst du eine Bohrschablone und dann...
Es gibt so ein Bild, das kannst du runterladen, das druckst du aus, klebst das da drauf, nimmst dir irgendeine Dartspitze oder irgendwas Spitzes, pickst überall in jedes Kreuz einmal rein, nur 1040 Mal, dann machst du das Papier ab und bohrst 1040 Mal, dann nimmst du 1040 LEDs, knickst die ab, steckst die da rein, lötst sie zusammen und bist du schon fertig.
Also knapp 150 Euro.
Ja.
Oh, doch eine CF brauchst du noch.
Ja, eine
CF. Ist ja 70 plus 50 plus X.
Ja, CF, also hier ist jetzt eine, da ist eine 16er drin, läuft tagelang so ein Ding.
Und was für eine Stromversorgung macht
das? 6 bis 10 Volt.
6 bis 10, das klingt gut.
Ja. Also Batterien kann man auch einladen. Die Batterien kannst du auch einladen. Also es hält allerdings nicht lange. Weil es braucht 300 mA. Das heißt, so normale Walkman-Batterien, wie heißen die? AA oder so? Ja, die halt eine Stunde, wenn du vier Stück annimmst.
Man will ein Netzteil haben.
Man will ein Netzteil haben. Oder USB. Strom über USB geht auch.
Oh. Das ist cool. Du hast einfach schon immer überlegt, dass sowas praktisch ist für ins Auto, wenn man.
Als Bremsleuchte, ne?
Als
Nummernschild.
Eigentlich, um den Idioten, der neben einem fährt, zu sagen, du bist scheiße. Oder dein Licht funktioniert nicht.
Ja, und als Bremsleuchte, wenn der Idiot gerade grün ist.
Der sagt, so Polizeibestimmtes darf man nicht, wenn man so Bremsleuchte.
Nee, das darf man auch nicht. Es ist.
Aber das geht.
Deswegen der dritte Bremsleuchte. Also du machst halt einen Taster ab, tüttelst da den Kontakt von einem Bremsschalter vorne mit dran und dann richtige Programm auf die Contact Flash.
Ja, den wir auch an sich. Da haben wir die Leute zu Hause. Nein, du musst mal den nicht für Bremsleiter
tun. Genau.
So.
Ja, direkt am Lenker.
Sonst noch irgendwie Fragen, irgendwas dazu noch? Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit.
Genau.
So, 500. Yeah.